Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Erstmals in der Geschichte des Bundestages hat ein Parlamentsausschuss heute seinen Vorsitzenden abgesetzt. Es handelt sich um den AfD-Politiker Brandner, der dem Rechtsausschuss vorstand. Bis auf die AfD stimmten die Ausschussmitglieder aller Fraktionen für die Abberufung. Brandner war immer wieder mit umstrittenen Äußerungen in die Kritik geraten, so zum Beispiel nach dem Anschlag in Halle. Die AfD ließ zunächst offen, ob sie einen Nachfolger ernennt oder rechtliche Schritte einleitet.
Die AfD-Fraktionschefs Weidel und Gauland sichtlich bemüht, Stefan Brandner Rückendeckung zu geben. Die erwartete Abberufung des Vorsitzenden des Rechtsausschusses beschlossen alle anderen Fraktionen einstimmig. Der AfD-Politiker habe demokratische Werte verletzt.
Dass er Entgleisungen hatte, dass er Menschen ausgegrenzt hat, er Menschen diffamiert hat, dass er Ressentiments geschürt hat. Und das war für uns etwas, was in einem fundamentalen Widerspruch zu all dem steht, wofür wir jeden Tag kämpfen und streiten.
Es war einfach wichtig, dass an der Spitze des Rechtsausschusses, der über wichtige Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt wacht, eine Person steht, die für diese Werte steht. Und das war bei Herrn Brandner nun wirklich nicht der Fall.
Brandner habe unter anderem per Twitter den antisemitischen Angriff in Halle verharmlost und hat mit dem Wort Judaslohn das Bundesverdienstkreuz für den Sänger Udo Lindenberg kommentiert. Zuvor hatte Brandners Stil auch in Bundestagsdebatten für Unruhe gesorgt. Ordnungsrufe waren die Folge.
Bitte unterlassen Sie das.
Er hat auch unmissverständlich zum Ausdruck gemacht, dass er genau so seine Arbeit fortsetzen will. Und das ist unerträglich. Und deshalb musste der Rechtsausschuss handeln.
Brandner selbst erkennt kein Fehlverhalten.
Das ist keine Niederlage, das ist einfach eine Altparteienkoalition, wie sie immer gegen die AfD stattfindet, egal was wir machen. Die wollten mich weghaben, die wollen der AfD vor Schienbein treten.
Die anderen Parteien betonen, das Votum richte sich nicht gegen die AfD. Sie könne den Vorsitz des Rechtsausschusses neu besetzen. Auf Nachfragen, ob die Fraktionsspitze Brandner hätte bremsen müssen, reagieren Weidel und Gauland dünnhäutig.
Schon wieder so eine doofe Frage.
Wir haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen.
Mein Gott, ist das alles dümmlich hier.
Dass die AfD-Fraktionsvorsitzenden am Ende genau jenen Ton anschlagen, den der Rechtsausschuss Stefan Brandner zum Vorwurf gemacht hat, scheint Methode zu haben. Immer wieder überschreiten AfD-Abgeordnete bewusst Grenzen. Hat das Folgen, sieht sich die Partei in der Opferrolle.
Die Bundesregierung will künftig schärfer gegen Gaffer an Unfallstellen vorgehen. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, mit dem die Persönlichkeitsrechte bei Bildaufnahmen gestärkt werden sollen. Demnach kann mit einer Geldbuße oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren geahndet werden, wenn jemand verletzte Unfallopfer oder Tote aufnimmt und die Bilder unbefugt zur Schau stellt.
Im Mai auf der Autobahn 6 bei Nürnberg. Nach einem schweren Verkehrsunfall zücken wieder einmal Gaffer ihre Kameras. Sehr zum Unmut von Einsatzleiter Stefan Pfeiffer.
You wanna see the dead people?
Wollen Sie die toten Menschen sehen? Wollen Sie Bilder machen? Will der Lkw-Fahrer am Ende dann nicht mehr, zahlen muss er trotzdem. Wer in einer solchen Situation Rettungskräfte behindert oder Verletzte entwürdigend fotografiert, kann schon jetzt dafür bestraft werden. Für Bilder und Videos von Toten gilt das bisher nicht. Diese Lücke im Gesetz will die Justizministerin schließen.
Da kann es bis zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren gehen, Geldbuße bis zu dieser Freiheitsstrafe. Und das ist ein deutliches Signal, das ist nicht irgendwie nur ein Kavaliersdelikt, sondern da macht man sich strafbar.
Die Polizei wird sich zwar nicht bei jedem Unfall um die Schaulustigen kümmern können, dennoch hofft die Deutsche Polizeigewerkschaft auf eine abschreckende Wirkung.
Wenn es die ersten Urteile gibt, dann wird sich das hoffentlich auch rumsprechen. Und dann hoffen wir natürlich, dass der eine oder andere sich auch mal besinnt und sich überlegt, ob er diese rote Linie wirklich überschreiten muss.
Und noch ein Problem mit kleinen Kameras, heimliches Fotografieren unter Röcke oder in Ausschnitte. Auch hier will die Regierung härter bestrafen.
Die allermeisten Fälle wurden bisher allenfalls als Ordnungswidrigkeiten erfasst. Jetzt im Gesetzentwurf ist klar geregelt, dass dann, wenn unbefugt von dem Intimbereich Fotos hergestellt werden, die möglicherweise sich dann verbreiten, dass wir in eine unmittelbare Strafbarkeit kommen. Und das hilft vielen Opfern.
Härtere Strafen für klare Grenzüberschreitungen, Mit dem Gesetzentwurf befasst sich jetzt der Bundestag.
Das Bundeskabinett hat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen beschlossen. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll von 2025 an jedes Kind der Klassen 1 bis 4 ein Anrecht darauf haben, bis in den Nachmittag hinein betreut zu werden. Für den Ausbau der notwendigen Räume und Gebäude werden die Länder und Kommunen vom Bund mit 2 Milliarden Euro unterstützt. Berufsverbände und Opposition kritisieren, dass für eine Ganztagsbetreuung Lehrer und Erzieher fehlen. Das erste europäische Werk des US-Elektroautobauers Tesla soll in Brandenburg entstehen. Konzernchef Musk kündigte gestern Abend überraschend an, er werde seine Gigafactory in Grünheide bei Berlin bauen. Bis zu 8000 Arbeitsplätze könnten dadurch entstehen. Das Werk in Deutschland wäre die vierte E-Auto-Großfabrik von Tesla neben den Standorten in den USA und China. Die Bundesregierung begrüßte die Entscheidung von Musk. Sie spreche dafür, dass die Innovationskraft Deutschlands überzeuge.
Es ist buchstäblich eine grüne Wiese, auf der die neue Fabrik von Tesla entstehen soll. In Grünheide am östlichen Stadtrand von Berlin. Diese Lage, eine gute Verkehrsanbindung und die Nähe zahlreicher Forschungseinrichtungen seien Argumente für diesen Standort gewesen, sagt der Brandenburger Ministerpräsident. Der heute betont, man habe einige Monate mit Tesla verhandelt. Dabei sei deutlich geworden, worauf Tesla besonderen Wert legt.
Wir sind in der Lage, in Zukunft klimaneutrale Produkte klimaneutral zu produzieren. Wir haben den Rohstoff der Zukunft, wir haben erneuerbare Energien in Brandenburg, wir sind Spitzenreiter in Deutschland.
Es soll eine sogenannte Gigafactory entstehen, wie diese in Nevada. Bauen will Tesla Batterien und Fahrzeuge. Das neue SUV Model Y und den auch in Deutschland erfolgreichen Wagen Model 3. Gestern Abend begründete Tesla-Chef Elon Musk diese Investitionsentscheidung vor allem mit dem deutschen Erfindergeist. Die deutschen Ingenieure sind herausragend, wirklich. Und das ist auch ein Grund, warum wir die Gigafactory Europa in Deutschland bauen wollen. Und wir sind dabei, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Berlin zu schaffen. Auch die deutschen Automobilhersteller investieren gerade massiv in Elektromobilität, wie VW in Zwickau. Experten begrüßen es gerade deswegen, dass Tesla kommt.
Das ist gut für die deutschen Automobilhersteller. Die brauchen Wettbewerb. Die hatten vielleicht in den letzten 10 Jahren es zu leicht, hatten zu wenig Wettbewerb. Deshalb sehe ich das ohne Einschränkung als etwas sehr Positives.
Die Region Berlin-Brandenburg hofft nun, dass weitere Investitionen wie diese folgen. In Grünheide werden wohl einige tausend neue Arbeitsplätze entstehen. Auf der Website von Tesla sind bereits Stellen ausgeschrieben.
Wie verlässlich sind die Ankündigungen von Tesla und was haben deutsche Autohersteller zu erwarten? Die wichtigsten Fragen beantworten wir auf tagesschau.de.
Bundesaußenminister Maas hat sich bei einem Besuch in Nordmazedonien für eine schnelle Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanland ausgesprochen. Die Staaten des Westbalkans seien integraler Teil Europas, sagte Maas bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Dimitrov. Es sei wichtig, auf die Erwartungen und Hoffnungen der Menschen in Nordmazedonien einzugehen. Der bereits eingeschlagene Weg der Reformen müsse konsequent weiterverfolgt werden, so Maas.
In Washington haben im Rahmen der Ermittlungen zur Ukraine-Affäre die ersten öffentlichen Anhörungen begonnen. Die Demokraten werfen US-Präsident Trump Amtsmissbrauch vor und streben ein Amtsenthebungsverfahren an. Geladen waren heute die ersten beiden von insgesamt 8 Zeugen, der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine Taylor und der stellvertretende Staatssekretär im US-Außenministerium Kent. Trump selbst bezeichnete die Untersuchung erneut als Hexenjagd.
2 altgediente Top-Diplomaten stehen heute im Rampenlicht. Denn was William Taylor und George Kent vor laufenden Kameras zu sagen haben, könnte mitentscheiden, ob ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump eingeleitet wird. Beide betonen zunächst unparteiisch zu sein. Sie hätten unter republikanischen wie demokratischen Präsidenten gedient. Dann beschreibt Taylor, wie beunruhigt er als geschäftsführender US-Botschafter in Kiew war, als er davon erfuhr, wie Trump den frisch gewählten ukrainischen Präsidenten Zelensky drängte, Ermittlungen gegen Trumps politischen Gegner Joe Biden einzuleiten. Ich hielt und halte es für verrückt, Militärhilfe für die Ukraine zurückzuhalten, um im Gegenzug Unterstützung für den US-Wahlkampf zu bekommen. Für den demokratischen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses ist der Fall klar. Adam Schiff bezichtigt Präsident Trump des Amtsmissbrauchs. Wenn dieses Verhalten nicht zum Impeachment reicht, was dann? Was ist dann der Amtseid noch wert, der sagt, dass unsere Gesetze einzuhalten sind und der Präsident die Verfassung verteidigen muss, die die Gewaltenteilung vorsieht und dafür sorgt, dass wir nicht zur Monarchie werden? Was bedeutet das dann noch? Die Republikaner verteidigen ihren Präsidenten. Die Impeachment-Anhörungen seien eine zwischen der Opposition und Journalisten abgekartete Sache. Wer den demokratischen Krieg der verbrannten Erde gegen Präsident Trump kennt, den wundert es nicht, die typischen Anzeichen zu sehen für eine sorgsam orchestrierte Medienschmierenkampagne. Am Rande seines Treffens mit dem türkischen Präsidenten ließ Trump wissen, er sei zu beschäftigt, um sich die Anhörung und diese so wörtlich Hexenjagd gegen ihn anzuschauen.
Einen Tag nach der gezielten Tötung eines Islamisten-Anführers im Gazastreifen haben militante Palästinenser erneut Dutzende Raketen auf Israel gefeuert. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen. Dabei wurden heute nach palästinensischen Angaben mindestens 13 Menschen getötet. Israel brachte Truppen an der Grenze zum Gazastreifen in Stellung. Premierminister Netanyahu drohte mit weiteren Militärschlägen, sollte die Palästinensermiliz ihre Raketenangriffe auf israelisches Gebiet fortsetzen.
Nach dem Rücktritt von Boliviens Staatschef Morales hat sich die Oppositionspolitikerin Jeanine Agnes zur Übergangspräsidentin erklärt. Die 52-jährige Senatorin kündigte an, das Land befrieden zu wollen und versprach Neuwahlen. Spätestens am 22. Januar 2020 solle der künftige Staatschef feststehen. Anhänger von Ex-Präsident Morales demonstrierten unterdessen für seine Rückkehr. Morales war unter dem öffentlichen Druck zurückgetreten und hat sich gestern ins Exil nach Mexiko begeben. In Chile haben erneut Zehntausende den Rücktritt der Regierung gefordert. In der Hauptstadt Santiago gingen nach offiziellen Angaben mehr als 80.000 Demonstranten auf die Straße. Am Rande kam es zu Ausschreitungen und Plünderungen. In der Stadt Antofagasta setzten Demonstranten Regierungsgebäude in Brand. In Chile gibt es seit Wochen Massenproteste. Präsident Piñera warb für eine Verfassungsänderung und mehr soziale Gerechtigkeit.
Ungewöhnlich heftiges Hochwasser hat in Venedig Straßen, Plätze und Gebäude überschwemmt. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Für die UNESCO-Welterbestadt im Norden Italiens waren es die schwersten Überflutungen seit 53 Jahren. Starke Winde und Dauerregen hatten die Wassermassen in die Lagunenstadt gedrückt. Die entstandenen Schäden sollen hunderte Millionen Euro betragen.
Das Schuhgeschäft von Giuseppe Rocca vergangene Nacht. Plötzlich dringen Wassermassen in seinen Laden ein. Heftige Regenfälle lösen in Venedig ein Rekordhochwasser aus. Der Pegelstand steigt auf den höchsten Wert seit mehr als einem halben Jahrhundert, auf 1,87 Meter über Normal. Bei einem Hochwasser von 1,87 Meter kann man nichts mehr machen. Man kann nur noch hoffen, dass diese Fluten wieder verschwinden. Alle Hilfskräfte der Lagunenstadt und aus der Umgebung waren die ganze Nacht im Einsatz. 85% von Venedig standen zeitweilig unter Wasser. Die Fluten drangen auch in viele historische Gebäude ein, so auch den Markusdom. Experten sorgen sich nun um eine Vielzahl von Mosaiken und anderen Kunstwerken. Der Staat muss helfen. Die Kosten, die auf uns zukommen, sind gewaltig. Ein älterer Bewohner Venedigs starb in seinem überfluteten Haus, vermutlich durch einen Stromschlag. Politiker der Lagunenstadt fordern schon lange die Fertigstellung eines bereits im Bau befindlichen Flutschutzsystems, genannt MOSES. Dieses besteht aus beweglichen Barrieren unter dem Meeresspiegel. Das Projekt hat jedoch den Kostenrahmen gesprengt und wird von Korruptionsskandalen überschattet. Frühestens ab 2022 wird MOSES deshalb Venedig besser vor Flutwellen schützen können.
Die Lottozahlen. 17, 18, 20, 29, 38, 44, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 14. November.
Deutschland liegt morgen zwischen zwei Tiefdrucksystemen. Dies bedeutet für uns ruhiges Herbstwetter. In der Nacht klart es vor allem im Süden sowie auf den Nordseiten der Mittelgebirge zum Teil auf, aber trotzdem bitte Vorsicht wegen Glätte. Am Tag verbreitet Sonne, Wolken und Nebel. Im Norden und Osten zeigt sich die Sonne länger. Im Südwesten und Westen regnet es hier und da. In der Nacht plus 5 bis minus 10 Grad. Am Tag 3 Grad in der Eifel, 11 Grad bei Föhn in den Alpentälern. Am Freitag beschränkt sich Regen auf den Süden und Westen, im Bergland auch Schnee. Am Samstag im Norden hier und da Regen, sonst abseits zäher Nebelfelder, Sonne und Wolken. Am Sonntag regnet es gebietsweise, im südwestlichen Bergland auch Schnee, in manchen Regionen auch Lichtblicke.
Pina Atalay meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Tesla-Werk in Brandenburg, wie Elon Musk die deutsche Autoindustrie aufmischen will. Und Kampf gegen Plastikmüll, Grachtenwaschanlage in Amsterdam. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.